From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor mit Kindern aus Pleasant View und North Ogden in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur zweiten Versammlung der 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder die über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, und die vielen, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor mit Kindern aus Pleasant View und North Ogden in Utah unter der Leitung Schwester Wanya Y. Watkins. Die Orgel spielt Linda Maggette. Der Chor öffnet diese Versammlung mit den Liedern God's Daily Care und O Vater im Himmel. Das Anfangsgebet spricht danach Elder Wong Yong Ko von den 70ern. Im Anschluss daran singt der Chor immer und ewig vereint.
Rising sun, when the our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. Wir kommen zu dir in Demut und Dankbarkeit für die vielen Segnungen, die wir in unserem Leben erhalten. Wir sind so dankbar für deinen Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer. Wir sind ebenso dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums in dieser Evangeliumszeit, sodass wir die Erkenntnis und die Hoffnung und die Vision erhalten können, zu dir zurückzukehren in Rechtschaffenheit. Wir sind hier zusammengekommen in diesen Konferenzzentren, um deinen Dienern zuzuhören und zu hören, was sie für uns zu sagen haben in diesen Zeiten. Wir danken dir, wir bitten dich, unsere Herzen zu öffnen, dass wir nicht nur mit den Ohren hören, sondern auch mit den Herzen. Und dass wir unser Zeugnis stärken können und unseren Glauben, so dass wir bessere Nachfolger werden können. Wir sind dankbar für diesen wunderbaren Chor, für die Kinder. Segne diese Kinder, dass sie diesen Tag immer in ihrem Herzen erinnern können. Wir bitten dich auch um den Segen für unseren Propheten, Präsident Monson und seine edlen Ratgeber und die 12 Apostel, so dass sie ihre Aufgaben und ihren Auftrag, viele Menschen zu dir zurückzubringen, in dieser Welt ausführen können, dass wir mit ihnen zusammenkommen können in dieser Evangeliumszeit. Und für all diese Dinge bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
I am a family.
Präsident Henry B. Eyring wird Ihnen jetzt die leitenden Amtsträger und die Gebietssitzige der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Wir freuen uns darauf, danach von Elder David A. Bednar und Elder Neil Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihnen folgt Elder Ian S. Ardern von den 70ern, Präsident Eyring.
Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel und die nachfolgend genannten als Mitglied dieses Kollegiums bestätigen.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor,
wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Elder Claudia R. M. Costa ist als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien entlassen worden. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Ted R. Callister als Mitglied der Präsidentschaft der 70er bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Gary J. Coleman, Elder Richard G. Hinckley, Elder Yoshihiko Kikuchi, Elder Carl B. Pratt und Elder Cecil O. Samuelson als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Elder Won Young Ko, Elder Lowell M. Snow und Elder Paul K. Zebrowski als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Elder Ralph W. Hardy Jr., Elder John M. Huntsman Sr., Elder Alexander N. Mansos und Elder J. Willard Marriott Jr. sind als Gebietssiebziger entlassen worden. Es wird vorgeschlagen, dass wir Ihnen für Ihre ausgezeichneten Dienste danken. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es ebenfalls. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Danke, Brüder und Schwestern, für Ihre Zustimmung, Ihren Glauben, Ihre Hingabe und Ihre Gebete. Wir freuen uns jetzt darauf, von Elder Bednar zu hören.
Wenn
wir das Evangelium Jesu Christi studieren, lernen und leben, ist oft die Reihenfolge aufschlussreich. Betrachten wir beispielsweise einmal, was uns die Reihenfolge der größeren Ereignisse bei der Wiederherstellung des Evangeliums des Erlösers in diesen letzten Tagen über geistige Prioritäten lehrt. Im Heiligen Hain sah Joseph Smith den ewigen Vater und Jesus Christus und sprach mit ihnen. Unter anderem erlangte er Kenntnis über das wahre Wesen der Gottheit und über fortlaufende Offenbarung. Diese erhabene Vision leitete die Fülle der Zeiten ein und ist in der Weltgeschichte ein Ereignis von historischer Tragweite. Etwa 3 Jahre später wurde Joseph Smiths Schlafgemach als Antwort auf sein aufrichtiges Gebet am Abend des 21. September 1823 von Licht erfüllt, bis es im Zimmer schließlich heller war als am Mittag. Eine Gestalt erschien neben seinem Bett, rief den Namen beim Namen und sagte, er sei ein Bote aus der Gegenwart Gottes und heiße Moroni. Er unterrichtete Joseph Smith über das Hervorkommen des Buches Mormon. Dann zitierte Moroni aus dem Buch Maleachi im Alten Testament, aber mit einer kleinen Abweichung vom Wortlaut der King James Bibel. Siehe, ich werde euch das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er wird die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen, und das Herz der Kinder wird sich ihren Vätern zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. In Moronis Anweisungen an den jungen Propheten ging es letztendlich um 2 wichtige Punkte. Erstens das Buch Mormon und zweitens die Worte, mit denen Maleachi prophezeite, welche Rolle Elia bei der Wiederherstellung von allem, was von Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat, spielen sollte. Mit den einleitenden Ereignissen der Wiederherstellung wurde also das richtige Bild der Gottheit offenbart, die Bedeutung des Buches Mormons herausgestellt und das Werk der Errettung und Erhöhung für die Lebenden wie für die Verstorbenen angekündigt. Diese inspirierende Reihenfolge lehrt uns etwas über die geistigen Belange, die für die Gottheit von höchster Priorität sind. Im Mittelpunkt meiner Botschaft stehen die Mission und der Geist des Elia, die Moroni in seinen ersten Weisungen an Joseph Smith ansprach. Ich bete aufrichtig um Hilfe vom Heiligen Geist. Elia war ein Prophet des Alten Testaments, durch den mächtige Wunder bewirkt wurden. Er versiegelte die Himmel und im alten Israel fiel 3,5 Jahre lang kein Regen. Er vermehrte das Mehl und das Öl einer Witwe. Er erweckte einen Jungen von den Toten und rief Feuer vom Himmel herab, womit er die Propheten des Baal herausforderte. Am Ende seines irdischen Wirkens fuhr er im Wirbelsturm zum Himmel empor und wurde entrückt. Wir erfahren aus den neuzeitlichen Offenbarungen, dass Elia die Siegelungsvollmacht des melchisedekischen Priestertums innehatte und der letzte Prophet war, der sie vor der Zeit Jesu Christi besaß. Der Prophet Joseph Smith verkündete, Zitat, der Geist, die Macht und die Berufung des Elia bestehen darin, dass man die Macht hat, den Schlüssel zur Fülle des melchisedekischen Priestertums innezuhaben und alle zum Gottesreich gehörenden Verordnungen im Empfang zu nehmen. Zitat Ende. Diese heilige Siegelungsvollmacht ist unerlässlich, wenn die heiligen Handlungen des Priestertums sowohl auf Erden als auch im Himmel gültig und bindend sein sollen. Elia erschien mit Mose auf dem Berg der Verklärung und übertrug diese Vollmacht auf Petrus, Jakobus und Johannes. Elia erschien mit Mose und anderen erneut am 3. April 1836 im Kirtland-Tempel und übertrug die gleichen Schlüssel an Joseph Smith und Oliver Cowdery. In den Heiligen Schriften steht, dass der Prophet Elia vor Joseph und Oliver stand und sagte, siehe, die Zeit ist völlig da, von der Maleachis Mund gesprochen hat. Der bezeugte, dass er, Elia, gesandt werden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn käme, um das Herz der Väter den Kindern und den Kindern den Vätern zuzuwenden, damit nicht die ganze Erde mit einem Fluch geschlagen werde. Darum sind die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in eure Hände übergeben und dadurch könnt ihr wissen, dass der große und schreckliche Tag des Herrn nahe ist, ja, vor der Tür. Die Wiederherstellung der Siegelungsvollmacht durch Elia im Jahr 1836 war erforderlich, um die Welt auf das zweite Kommen des Erlösers vorzubereiten und löste weltweit ein deutlich steigendes Interesse an der Ahnenforschung aus. Der Prophet Joseph Smith verkündete, Zitat, die wichtigste Aufgabe, die Gott uns in dieser Welt auferlegt, besteht darin, dass wir nach unseren Toten forschen. Denn es ist notwendig, dass wir die Siegelungsmacht in Händen halten, damit wir unsere Kinder und unsere Toten für die Evangeliumszeit der Fülle siegeln können. Und diese Evangeliumszeit dient dazu, die Verheißung zu erfüllen, die Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt für die Errettung der Menschen gemacht hat. Deshalb hat Gott gesagt, ich sende euch den Propheten Elia. So Joseph Smith erklärte weiter, was für einen Zweck hat aber das Kommen des Elia? Wie soll es erfüllt werden? Die Schlüssel sollen übergeben werden. Elia soll kommen, das Evangelium soll fest gegründet sein. Die Heiligen Gottes sollen sich sammeln, Zion soll erbaut werden und die Heiligen sollen als Befreier auf den Berg Zion ziehen. Wie aber können sie Befreier auf dem Berg Zion werden? Indem sie ihre Tempel bauen und daran gehen, für ihre verstorbenen Vorfahren sämtliche Verordnungen zu empfangen. Hierin liegt die Kette, die das Herz der Väter an die Söhne und die Söhne an die Väter bindet. Damit ist der Auftrag Elias erfüllt. Zitat Ende. Elder Russell M. Nelson hat gesagt, der Geist des Elia sei eine Manifestation des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt. Dieser unverwechselbare Einfluss des Heiligen Geistes bringt die Menschen dazu, ihre lebenden und verstorbenen Vorfahren und Angehörigen zu ermitteln, deren Aufgaben aufzuzeichnen und dankbar für sie zu sein. Der Geist des Elia hat Einfluss auf Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Als Mitglieder der wiederhergestellten Kirche Christi haben wir jedoch die Bündnispflicht, nach unseren Vorfahren zu forschen und ihnen die errettenden Verordnungen des Evangeliums zukommen zu lassen. Sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Und auch wir können ohne unsere Toten nicht vollkommen gemacht werden. Deshalb betreiben wir Genealogie, bauen Tempel und vollziehen stellvertretend heilige Handlungen. Deshalb wurde Elia gesandt, um die Siegelungsvollmacht wiederherzustellen, die sowohl auf Erden als auch im Himmel bindet. Wir sind die Beauftragten des Herrn im Werk der Errettung und Erhöhung, das die Erde davor bewahren wird, mit einem Fluch geschlagen zu werden, wenn er zurückkehrt. Dies ist unsere Pflicht und ein großer Segen für uns. Ich möchte die jungen Frauen und Männer und die Kinder in der nachrückenden Generation bitten, gut aufzupassen, wenn ich nun Nachdruck darauf lege, welche Bedeutung der Geist des Elia für ihr Leben hat. Meine Botschaft ist zwar für alle Mitglieder gedacht, aber für euch ganz besonders. Viele von euch denken vielleicht, dass Genealogie hauptsächlich eine Sache für ältere Leute ist. Mir ist aber in den Heiligen Schriften und in den Richtlinien der Führer der Kirche keine Altersgrenze bekannt, durch die diese wichtige Arbeit auf Erwachsene beschränken würde. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, Kinder des Bundes und am Aufbau des Reiches Gottes beteiligt. Ihr müsst nicht warten, bis ihr ein bestimmtes Alter erreicht habt, damit ihr die Aufgabe erfüllen könnt, beim Erlösungswerk für die Menschheit mitzuhelfen. Der Herr hat uns in unserer Zeit bemerkenswerte Mittel an die Hand gegeben, die es euch ermöglichen, diese Arbeit, die vom Geist des Elias belebt wird, kennenzulernen und gern zu erledigen. Family Search beispielsweise ist eine Sammlung von Aufzeichnungen, Quellen und Hilfsmitteln, auf die man über den PC und diverse mobile Geräte leicht zugreifen kann. Es soll Menschen helfen, die Geschichte ihrer Familie zu entdecken und aufzuzeichnen. Auf diese Hilfsmittel kann man auch in den Genealogie-Forschungsstellen zugreifen, die es in vielen unserer Kirchengebäude überall auf der Welt gibt. Es ist kein Zufall, dass Family Search und ähnliche Mittel in einer Zeit hervorgebracht wurden, in der sich die jungen Leute mit dem breiten Spektrum an Informations- und Kommunikationstechnik so gut auskennen. Ihr habt die Fingerfertigkeit erworben, Texte über Handy und Computer zu versenden, um das Werk des Herrn noch schneller voranzubringen und nicht nur, um euch schnell mit euren Freunden auszutauschen. Die Fähigkeiten und die Auffassungsgabe, die man bei so vielen jungen Leuten heutzutage bemerkt, bereiten sie darauf vor, zum Erlösungswerk beizutragen. Ich fordere die jungen Leute der Kirche auf, mehr über den Geist des Elia zu erfahren und ihn selbst zu erleben. Ich empfehle euch zu studieren, eure Vorfahren zu ermitteln und euch darauf vorzubereiten, auch im Haus des Herrn stellvertretend für eure verstorbenen Angehörigen taufen zu lassen. Ich bitte euch inständig, auch anderen bei ihrer Genealogie zu helfen. Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins Herz gepflanzt werden. Euer patriarchalischer Segen, worin euch erklärt wird, von wem ihr abstammt, wird euch mit diesen Vätern vereinen und für euch an Bedeutung gewinnen. Die Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis vom Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewinnen und von Dauer sein. Ich verheiße euch, ihr werdet von dem immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers behütet sein. Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend und euer ganzes Leben lang geschützt sein. Liebe Eltern und Führer der Kirche, bitte helfen Sie Ihren Kindern und Jugendlichen, mehr über den Geist des Elia zu erfahren und ihn selbst zu erleben. Reglementieren Sie diese Vorhaben aber nicht übermäßig und verlieren Sie sich nicht in Einzelheiten und Schulungen. Fordern Sie den Nachwuchs auf, selbst zu forschen, herumzutüfteln und etwas für sich herauszufinden. Jeder junge Mensch kann meine Vorschläge umsetzen, indem er die Funktionen auf LDS.org Family History Youth ausprobiert. Die Kollegiumspräsidentschaften des Aaronischen Priestertums und die Klassenpräsidentschaften der jungen Damen können viel dafür tun, dass alle Jugendlichen mit diesen einfachen Hilfsmitteln vertraut werden. Die jungen Leute müssen zunehmend Lernende sein, die selbst handeln und dabei Licht und Erkenntnis durch die Macht des Heiligen Geistes empfangen. Sie sollen nicht nur passive Schüler sein, die hauptsächlich auf sich einwirken lassen. Liebe Eltern und Führer der Kirche, Sie werden sich wundern, wie schnell Ihre Kinder und die Jugendlichen der Kirche diese Hilfsmittel mit großem Geschick nutzen. Die jungen Leute werden vielmehr Ihnen so manches beibringen, wie man mit diesen Mitteln vernünftig umgeht. Die Jugendlichen können den Älteren, die mit der Technik nicht so gern umgehen oder etwas Angst davor haben oder die sich mit Family Search nicht auskennen, eine große Stütze sein. Außerdem wird es sich für Sie als großer Segen erweisen, wenn die jungen Leute der Genealogie und Tempelarbeit mehr Zeit widmen und weniger mit Videospielen im Internet und auf Facebook verbringen. Troy Jackson, Jaron Hope und Andrew Allen sind Träger des Aaronischen Priestertums, die von einem inspirierten Bischof berufen wurden, in ihrer Gemeinde gemeinsam einen Genealogiekurs abzuhalten. Diese jungen Männer haben den gleichen Lerneifer und Wunsch, anderen zu dienen, wie viele von euch auch. Troy sagt dazu, Zitat, normalerweise habe ich mich in der Kirche einfach berieseln lassen, aber jetzt weiß ich, dass ich zu Hause etwas machen muss. Genealogie kann jeder machen. Zitat Ende. Jaron berichtet, als er mehr über Genealogie erfahren habe, sei ihm klar geworden, Zitat, dass es dabei nicht nur um Namen ging, sondern um echte Menschen. Ich freute mich immer mehr darüber, Namen zum Tempel zu bringen. Zitat Ende. Und Andrew bemerkt, Zitat, ich habe mich auf die Genealogie mit einer Freude und Begeisterung gestürzt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Bei der wöchentlichen Unterrichtsvorbereitung wurde ich oft vom Heiligen Geist angeregt, etwas zu tun und ein paar Methoden aus der Lektion auszuprobieren. Vorher war mir die Genealogie nicht ganz geheuer, aber mit der Hilfe des Geistes konnte ich meine Berufung erfüllen und vielen Mitgliedern der Gemeinde helfen. Zitat Ende. Meine lieben jungen Brüder und Schwestern, die Genealogie ist nicht einfach nur ein interessantes Programm oder eine von der Kirche geförderte Aktivität. Sie ist vielmehr ein entscheidendes Element im Werk der Errettung und Erhöhung. Ihr wurdet für diese Zeit vorbereitet, damit ihr das Reich Gottes aufbaut. Ihr seid jetzt hier auf der Erde, um bei diesem herrlichen Werk zu helfen. Ich bezeuge, dass Elia zur Erde zurückgekehrt ist und die heilige Siegelungsvollmacht wiederhergestellt hat. Ich bezeuge, dass was auf Erden gebunden ist, kann auch im Himmel gebunden sein. Ich weiß und bezeuge, dass die Jugendlichen der heranwachsenden Generation in diesem großen Unterfangen eine wichtige Rolle spielen. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
As we look into the eyes of a child,
wenn wir einem Kind in die Augen schauen, sehen wir jemanden, der wie wir ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist und mit uns im Vorherdasein war. Es ist eine große Ehre für ein Ehepaar, das Kinder bekommen kann, für diese Geistkinder Gottes einen irdischen Körper zu schaffen. Wir glauben an die Familie und wir glauben an Kinder. Wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, erfüllt es damit einen Teil des Plans unseres himmlischen Vaters, nämlich Kinder auf die Welt zu bringen. Der Herr hat gesagt, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Vor der Unsterblichkeit muss es die Sterblichkeit geben. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Familie steht im Plan des himmlischen Vaters im Mittelpunkt, hier auf Erden und in alle Ewigkeit. Nachdem Gott Adam und Eva durch die Ehe vereinigt hatte, so lesen wir in der Schrift, segnete Gott sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. In unserer Zeit haben Propheten und Apostel verkündet, das erste Gebot, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in Kraft ist. Dieses Gebot ist nicht aufgehoben und gerät in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, nicht in Vergessenheit. Wir sind zutiefst dankbar für den enormen Glauben, den Ehepaare, besonders unsere Frauen, an den Tag legen, indem sie willens sind, Kinder zu bekommen. Wann man Kinder bekommen soll und wie viele, das sind persönliche Entscheidungen, die Mann und Frau untereinander und mit dem Herrn ausmachen. Es sind heilige Entscheidungen, Entscheidungen, die von aufrichtigem Gebet begleitet und mit großem Glauben umgesetzt werden sollen. Vor Jahren hat mir Elder James O. Mason von den 70ern die folgende Begebenheit erzählt. Die Geburt unseres sechsten Kindes war ein unvergessliches Erlebnis. Als ich im Säuglingszimmer nur wenige Augenblicke nach der Geburt auf meine hübsche kleine Tochter hinabblickte, hörte ich eine Stimme deutlich sagen, es kommt noch eines und es wird ein Junge. Unklugerweise eilte ich zurück ans Bett meiner völlig erschöpften Frau und teilte ihr die gute Nachricht mit. Der Zeitpunkt war sehr schlecht gewählt. Jahr für Jahr rechneten die Masons nun damit, dass ein siebtes Kind kommen werde. 3, 4, 5, 6, 7 Jahre vergingen. Nach 8 Jahren endlich wurde ihr siebtes Kind geboren, ein kleiner Junge. Hier sind sie, 37 Jahre später. Im vergangenen April hat Präsident Thomas S. Monson erklärt, wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Einklang waren, trennt uns nun eine weite Kluft und sie wird immer breiter. Der Erlöser der Menschheit hat über sich gesagt, er sei in der Welt, jedoch nicht von der Welt. Auch wir können in, aber nicht von der Welt sein, indem wir falsche Vorstellungen und Lehren verwerfen und dem treu bleiben, was Gott geboten hat. Viele Stimmen in der Welt von heute stellen es als nebensächlich hin, Kinder zu bekommen, oder legen uns nahe, es hinauszuschieben oder die Kinderzahl in einer Familie zu begrenzen. Meine Töchter wiesen mich kürzlich auf einen Blog-Eintrag hin, dessen christliche Verfasserin, die nicht unserem Glauben angehört, Mutter von 5 Kindern ist. Sie schrieb, wenn man in dieser Kultur aufwächst, ist es sehr schwer, Mutterschaft aus dem Blickwinkel der Bibel zu sehen. Kinder sind heute viel weniger wichtig als eine Ausbildung, ganz bestimmt weniger wichtig als die Welt zu bereisen, weniger wichtig als die Möglichkeit, abends zum Vergnügen auszugehen, weniger wichtig als seinen Körper im Fitnessstudio in Form zu bringen, weniger wichtig als jede Arbeitsstelle, die man haben mag oder sich erhofft. Dann fügte sie hinzu, Mutter zu sein ist kein Hobby, sondern eine Berufung. Man sammelt nicht Kinder, weil man sie reizvoller findet als Briefmarken. Kinder zu haben ist nichts, was man gerade noch so in den Terminkalender quetscht. Genau dazu hat Gott uns die Zeit doch gegeben. Kleine Kinder zu haben ist nicht leicht. Viele Tage sind wirklich schwierig. Eine junge Mutter bestieg einmal mit 7 Kindern den Bus. Der Busfahrer fragte, gehören die alle zu Ihnen oder kommen die nur zum Vergnügen mit? Die gehören alle zu mir, gab sie zurück, und ein Vergnügen ist das nicht. Da die Welt zunehmend fragt, sind das alles Ihre? Danke ich Ihnen dafür, dass Sie innerhalb der Kirche einen Zufluchtsort für die Familie schaffen, wo wir Mütter mit Kindern ehren und ihnen helfen. Kein rechtschaffener Vater kann auch nur annähernd mit Worten ausdrücken, wie dankbar er seiner Frau ist und wie sehr er sie wegen ihrer unschätzbaren Gabe liebt, Kinder zu bekommen und zu umsorgen. Elder Mason hatte nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit ein Erlebnis, das ihm half, bei seinen familiären Verpflichtungen Prioritäten zu setzen. Er berichtete, Marie und ich hatten uns eingeredet, dass ich mein Medizinstudium nur absolvieren konnte, wenn sie weiter berufstätig blieb. Obwohl wir das eigentlich nicht wollten, würden Kinder wohl warten müssen. Als ich einmal bei meinen Eltern eine Zeitschrift der Kirche ansah, entdeckte ich einen Artikel von Elder Spencer W. Kimball, der damals dem Kollegium der 12 Apostel angehörte. Er hob darin besonders Aufgaben in Verbindung mit der Ehe hervor. Laut Elder Kimball bestand eine der heiligen Pflichten darin, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Meine Eltern wohnten in der Nähe des Verwaltungsgebäudes der Kirche. Ich ging umgehend zu den Büros und befand mich 30 Minuten, nachdem ich Elder Kimballs Artikel gelesen hatte, an seinem Schreibtisch, ihm gegenüber. Das wäre heute nicht ganz so leicht. Ich erklärte, dass ich Arzt werden wollte. Es gäbe keine Alternative, als unsere Familiengründung aufzuschieben. Elder Kimball hörte geduldig zu und erwiderte dann mit sanfter Stimme, Bruder Mason, würde der Herr wohl wollen, dass Sie eines seiner wichtigen Gebote brechen, um Arzt zu werden? Mit seiner Hilfe können Sie Kinder bekommen und dennoch Arzt werden? Wo ist denn Ihr Glaube? Elder Mason erzählte weiter, unser erstes Kind wurde ein knappes Jahr danach geboren. Marie und ich arbeiteten hart und der Herr öffnete die Schleusen des Himmels. Die Masons bekamen noch 2 weitere Kinder, bevor er nach 4 Jahren sein Medizinstudium abschloss. Überall auf der Welt herrschen heutzutage wirtschaftliche Instabilität und finanzielle Unsicherheit. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz sagte Präsident Thomas S. Monson, falls Sie besorgt sind, ob Sie eine Frau und Kinder finanziell versorgen können, möchte ich Ihnen versichern, dass es keine Schande ist, wenn ein Paar an allen Ecken und Enden sparen muss. Für gewöhnlich wächst man gerade in schwierigen Zeiten als Paar zusammen und lernt, auf etwas zu verzichten und schwierige Entscheidungen zu treffen. Elder Kimballs eindringliche Frage, wo ist denn Ihr Glaube, führt uns zu den Heiligen Schriften. Adam und Eva waren nicht im Garten von Eden, als sie ihr erstes Kind bekamen. Als sie den Garten verließen, fingen Adam und Eva an, die Erde zu bebauen. Adam erkannte seine Frau und sie gebar Söhne und Töchter. Und voll Glauben fingen sie an, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Lehi und Saria waren nicht daheim in Jerusalem mit Gold, Silber und Kostbarkeiten, als sie voll Glauben ihre Söhne Jakob und Josef bekamen. Sie waren in der Wildnis. Lehi sagte über seinen Sohn Jakob, er sei sein Erstgeborener in den Tagen seiner Drangsal in der Wildnis. Von Josef berichtete er, du bist in der Wildnis unserer Bedrängnisse geboren worden. Ja, in den Tagen unseres größten Leides hat deine Mutter dich geboren. Im Buch Exodus heirateten ein Mann und eine Frau und bekamen, voll Glauben, einen kleinen Jungen. Es hing kein Willkommensgruß an der Eingangstür, der seine Geburt bekannt gemacht hätte. Stattdessen versteckten sie ihn, denn der Pharao hatte befohlen, dass jeder neugeborene Knabe der Israeliten in den Nil geworfen werden müsse. Sie wissen, wie die Geschichte ausgeht. Das Baby wurde liebevoll in ein Binsenkörbchen gelegt, in den Nil gesetzt, von seiner Schwester bewacht, von der Tochter des Pharaos gefunden und von seiner eigenen Mutter als Amme versorgt. Der Junge wurde dann wieder zur Tochter des Pharaos gebracht, die ihn als ihren Sohn annahm und Mose nannte. In der wohl beliebtesten Geschichte, die von der Geburt eines Babys handelt, gab es kein geschmücktes Kinderzimmer und kein Designerbettchen, sondern nur eine Krippe für den Erlöser der Welt. In der besten und zugleich der schlimmsten Zeit haben die wahren Heiligen Gottes voll Glauben, Gottes Gebot, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, niemals vergessen, abgelehnt oder außer Acht gelassen. Wir gehen gläubig vorwärts und machen uns klar, dass es eine Entscheidung zwischen den Eheleuten und dem Herrn ist, wie viele Kinder sie wann bekommen. Wir dürfen in dieser Frage nicht übereinander urteilen. Das Thema Kinder ist ein heikles Thema, das sehr schmerzhaft sein kann für rechtschaffene Frauen, die keine Gelegenheit haben, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Diesen edlen Frauen sage ich, der Vater im Himmel kennt ihre Gebete und Wünsche. Wie dankbar sind wir doch für ihren bedeutenden Einfluss, wenn sie sich beispielsweise mit liebevoller Hand um Kinder kümmern, die ihren Glauben und ihre Stärke brauchen. Das Thema Kinder kann auch herzzerreißend sein für rechtschaffene Paare, die heiraten und feststellen, dass sie die Kinder, auf die sie so sehnlich gehofft haben, nicht bekommen können. Oder für Ehepaare, die eine große Familie planen, aber eine kleinere bekommen. Wir haben nicht immer eine Erklärung für die Probleme des Erdendaseins. Manchmal scheint das Leben sehr ungerecht zu sein, besonders wenn wir uns nichts mehr wünschen, als genau das zu tun, was der Herr geboten hat. Als Diener des Herrn versichere ich Ihnen, dass diese Verheißung gewiss ist. Treue Mitglieder, deren Lage es nicht zulässt, dass sie in diesem Leben eine ewige Ehe eingehen und Eltern werden, empfangen alle verheißenen Segnungen in der Ewigkeit, wenn sie die Bündnisse einhalten, die sie mit Gott eingegangen sind. Präsident J. Scott Dorius von der Peru-Mission Lima West erzählte mir, wie es seiner Frau und ihm erging. Becky und ich waren schon 25 Jahre verheiratet und hatten weder Kinder bekommen noch welche adoptieren können. In dieser Zeit sind wir mehrmals umgezogen. Uns an einem neuen Ort einzuleben war jedes Mal unangenehm und manchmal schmerzhaft. Die Mitglieder der Gemeinde fragten sich, warum wir keine Kinder hatten. Sie waren nicht die Einzigen, die sich das fragten. Als ich als Bischof berufen wurde, äußerten die Mitglieder ihre Sorge darüber, dass ich keinerlei Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen hatte. Ich dankte ihnen, dass sie mich bestätigt hatten und bat sie um Erlaubnis, an ihren Kindern meine Fähigkeiten in der Kindererziehung zu üben. Liebevoll taten sie mir den Gefallen. Wir warteten, erweiterten unseren Horizont und lernten geduldig zu sein. Nach 25 Ehejahren kam durch ein Wunder ein Kind in unser Leben. Wir adoptierten die zweijährige Nicole und dann den neugeborenen Nikolai. Fremde beglückwünschen uns nun zu unseren hübschen Enkelkindern. Wir erwidern dann lachend, es sind unsere Kinder. Wir haben eben unser Leben rückwärts gelebt. Brüder und Schwestern, wir dürfen nicht übereinander urteilen, was diese heilige und persönliche Aufgabe angeht. Und Jesus nahm ein Kind in seine Arme und sagte, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Welch wunderbarer Segen es doch ist, Söhne und Töchter Gottes in unsere Familie aufnehmen zu dürfen. Bemühen wir uns doch demütig und Gottes Gebote zu verstehen und anzunehmen und horchen wir andächtig auf die Stimme seines Heiligen Geistes. Die Familie steht in Gottes ewigem Plan im Mittelpunkt. Ich bezeuge, dass Kinder ein großer Segen sind und dass sie uns in diesem Leben und in der Ewigkeit glücklich machen werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im achten Kapitel der Anleitung verkündet mein Evangelium geht es darum, seine Zeit weise zu nutzen. In den einleitenden Absätzen macht Elder M. Russell Ballard uns klar, dass wir uns Ziele setzen und die Techniken erlernen müssen, die man beherrschen muss, um diese zu erreichen. Die Techniken zu beherrschen, die dazu nötig sind, heißt auch, dass wir Meister darin werden, unsere Zeit gut einzuteilen. Ich bin dankbar für Präsident Monsons Beispiel. Bei allem, was er als Prophet Gottes tut, sorgt er, wie auch der Erlöser es tat, dafür, dass immer noch genügend Zeit bleibt, die Kranken zu besuchen, die Mutlosen zu stärken und jedermann zu dienen. Ich bin auch dankbar für das Beispiel vieler anderer, die dem Dienst am Nächsten viel Zeit opfern. Ich bezeuge, dass Gott sich darüber freut, wenn wir unsere Zeit darauf verwenden, anderen zu dienen und dass wir dadurch Gott näher kommen. Der Erlöser hält sein Wort, nämlich, wer in der Zeit treu und weise ist, der wird als würdig erachtet, die Wohnungen zu ererben, die mein Vater für ihn bereitet hat. Zeit kann man nicht kaufen, so sehr man sich auch anstrengt. Zeit ist ein Gut, das man nirgendwo und zu keinem Preis der Welt kaufen kann. Doch weise genutzt, ist sie von unschätzbarem Wert. Uns allen steht jeden Tag die gleiche Anzahl an Minuten und Stunden kostenlos zur Verfügung und wir lernen bald, wie es in dem bekannten Lied so schön gesagt wird, die Zeit vergeht im Fluge und kehrt nicht mehr zurück. Die Zeit, die wir haben, müssen wir gut und weise nutzen. Präsident Brigham Young hat gesagt, ich zitiere, wir alle verdanken Gott die Fähigkeit, unsere Zeit zu unserem Vorteil zu nutzen. Er wird von uns strenge Rechenschaft darüber verlangen, wie wir sie genutzt haben. Ende des Zitats. Angesichts der Anforderungen, die an uns gestellt werden, müssen wir lernen, unsere Prioritäten so zu setzen, dass sie unseren Zielen gerecht werden. Oder wir laufen Gefahr, alles aufzuschieben und uns von einer zeitraubenden Aktivität zur nächsten treiben zu lassen. Der größte aller Lehrer hat uns in Bezug auf Prioritäten gut unterrichtet, als er in der Bergpredigt verkündete, darum trachtet nicht nach den Dingen dieser Welt, sondern trachtet zuerst danach, das Reich Gottes aufzubauen und seine Rechtschaffenheit aufzurichten. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Alma sprach von Prioritäten, als er sagte, dieses Leben ist zu einem Zustand der Bewährung geworden, eine Zeit, um sich bereit zu machen, Gott zu begegnen. Es mag etwas Führung vonnöten sein, um die wertvolle Zeit der Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott bestmöglich zu nutzen. Aber gewiss würden wir den Herrn und unsere Familie ganz oben auf die Liste setzen. Präsident Uchtdorf hat gesagt, ich zitiere, in der Beziehung zur Familie wird Liebe in Wirklichkeit so buchstabiert, Z-E-I-T. Ende des Zitats. Ich bezeuge, wenn wir aufrichtig und gebeterfüllt darum bitten, hilft uns der Vater im Himmel, den Schwerpunkt auf das zu legen, was unsere Zeit am meisten verdient. Die schlechte Nutzung von Zeit ist eng mit dem Müßiggang verwandt. Wenn wir das Gebot befolgen, Müßiggang zu meiden, müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht einfach nur beschäftigt, sondern auch produktiv sind. Es ist zum Beispiel großartig, dass wir die Mittel haben, mit anderen unmittelbar auf Tastendruck zu kommunizieren. Wir sollten aber aufpassen, dass wir zur Kommunikation nicht nur noch zwanghaft Tasten drücken. Ich stelle fest, dass so mancher in eine neue zeitraubende Abhängigkeit geraten ist. Eine Abhängigkeit, die ihn zwingt, in sozialen Netzwerken pausenlos Mitteilungen zu lesen und zu schreiben und dadurch den falschen Eindruck erweckt, er sei beschäftigt und produktiv. Es hat viel Gutes, dass wir so leicht kommunizieren und auf Informationen zugreifen können. Ich finde es nützlich, Zugang zu Hintergrundberichten, Konferenzansprachen und genealogischen Unterlagen zu haben und E-Mails, Beiträge in Facebook und auf Twitter oder SMS empfangen zu können. Doch so gut dies auch alles ist, wir können nicht zulassen, dass es das ins Abseits dringt, was am wichtigsten ist. Wie traurig wäre es doch, wenn so hochentwickelte Geräte wie Telefon und Computer an die Stelle eines schlichten, aufrichtigen Gebets zu unserem lieben Vater im Himmel treten. Knien wir uns doch genauso schnell hin, wie wir eine SMS schreiben. Computerspiele und Internetbekanntschaften sind kein dauerhafter Ersatz für echte Freunde, die uns zur Aufmunterung in den Arm nehmen oder für uns beten können und nur unser Bestes im Sinn haben. Ich war immer sehr dankbar, wenn ich sah, wie Kollegiums-, Klassen- und FAV-Mitglieder zusammenkamen, um einander zu unterstützen. Mir ist dadurch deutlicher bewusst geworden, was der Apostel Paulus meinte, als er sagte, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen. Ich weiß, dass wir dann am glücklichsten sind, wenn wir mit dem Herrn im Einklang sind und auf das bauen, was dauerhaften Lohn bringt, anstatt gedankenlos unzählige Stunden damit zuzubringen, den Status zu aktualisieren, Farmville zu spielen oder einen Angry Bird gegen eine Betonwand zu schleudern. Ich fordere jeden von uns eindringlich auf, den Entschluss zu fassen, der Dinge Herr zu werden, die uns kostbare Zeit rauben, anstatt zuzulassen, dass sie unser Herr werden, weil es in ihrer Natur liegt, uns süchtig zu machen. Damit wir uns an dem Frieden erfreuen können, von dem der Erlöser spricht, müssen wir unsere Zeit dem widmen, was am wichtigsten ist, nämlich dem, was von Gott ist. Wenn wir in aufrichtigem Gebet mit Gott sprechen, jeden Tag in den Heiligen Schriften lesen und studieren, über das nachdenken, was wir gelesen und dabei empfunden haben, und das Gelernte anwenden und danach leben, dann kommen wir ihm näher. Gott hat uns verheißen, dass er uns durch seinen Heiligen Geist Erkenntnis geben wird, wenn wir eifrig in den besten Büchern suchen. Der Satan will uns mit getarnten Ablenkungen dazu verleiten, unsere Zeit zu vergeuden. Auch wenn Versuchungen uns herantreten werden, sagte Elder Quentin L. Cook, ich zitiere, Heilige, die die Botschaft des Erretters annehmen, lassen sich nicht von ablenkenden und destruktiven Beschäftigungen vom Weg abbringen. Ende des Zitats. Aus dem Beispiel von Hiram Page, einem der 8 Zeugen des Buches Mormon, können wir eine wichtige Lehre ziehen, was Ablenkung betrifft. Er hatte einen Stein, über den er seiner Meinung nach Offenbarungen für die Kirche empfing, die er dann niederschrieb. Als er zurechtgewiesen wurde, nahm man ihm, wie es in einem Bericht steht, den Stein ab und zerrieb ihn zu Staub, damit er ihn nie wieder ablenkte. Ich fordere uns auf, die zeitraubenden Ablenkungen in unserem Leben ausfindig zu machen, die im übertragenen Sinn vielleicht zu Staub zerrieben werden müssen. Wir müssen weise urteilen und die Waagschalen der Zeit, um die Waagschalen der Zeit richtig auszupendeln, so dass der Herr, die Familie, unsere Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung darin ihren Platz finden. Wie viele bereits festgestellt haben, sind wir glücklicher, wenn wir unsere Zeit darauf verwenden, nach dem zu streben, was tugendhaft und liebenswert ist, guten Klang hat oder lobenswert ist. Die Zeit vergeht schnell mit jedem Ticken der Uhr. Heute, solange die Lebensuhr noch läuft, wäre ein guter Tag dafür, darüber nachzudenken, was wir tun, um uns auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Ich bezeuge, dass großer Lohn diejenigen erwartet, die sich hier auf der Erde die Zeit nehmen, sich auf die Unsterblichkeit und das ewige Leben vorzubereiten. Im Namen Jesu Christi. Amen. Der BV-Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam Preise den Mann, Nummer 17 im Deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran sprechen Elder Carl B. Cook und Elder LeGrand R. Curtis Jr. von den 70ern zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 181st. Dies ist die 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
at the end of a particular tiring day.
Am Ende eines besonders ermüdenden Tages, gegen Ende meiner ersten Woche als Generalautorität, quoll meine Aktentasche über und ich stellte mir in Gedanken die Frage, wie soll ich das nur schaffen? Ich verließ das Büro der 70er und betrat den Fahrstuhl des Verwaltungsgebäudes der Kirche. Während der Fahrstuhl hinabfuhr, hielt ich meinen Kopf gesenkt und starrte ausdruckslos auf den Boden. Die Tür ging auf und jemand kam herein, aber ich schaute nicht auf. Als die Tür sich schloss, hörte ich jemanden fragen: Wonach schauen Sie denn da unten? Ich erkannte die Stimme. Es war Präsident Monson. Ich blickte schnell auf und erwiderte: Ach, nichts weiter. Diese geistreiche Antwort erweckte bestimmt Vertrauen in meine Fähigkeiten bei ihm. Aber er hatte meinen niedergeschlagenen Gesichtsausdruck und meine schwere Aktentasche gesehen. Er lächelte und schlug liebevoll zum Himmel deutend vor: Richten Sie Ihren Blick lieber nach oben. Während wir noch eine Etage weiter hinunterfuhren, erklärte er mir freudig, dass er auf dem Weg zum Tempel sei. Als er sich von mir verabschiedete, traf mich sein letzter Blick ins Herz, als wolle er mir nochmals sagen: Vergessen Sie nicht, richten Sie Ihren Blick nach oben. Als wir dann unsere Wege gingen, musste ich an den Wortlaut einer Schriftstelle denken. Glaubt an Gott. Glaubt daran, dass er ist und dass er alle Weisheit und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Als ich an die Macht des himmlischen Vaters und Jesu Christi dachte, fand mein Herz den Trost, den ich auf dem Fußboden des hinabfahrenden Fahrstuhls vergeblich gesucht hatte. Seit damals habe ich über dieses Erlebnis und die Rolle eines Propheten nachgedacht. Ich trug eine schwere Last und ließ den Kopf hängen. Als der Prophet sprach und ich ihn anblickte, lenkte er meinen Blick aufwärts zu Gott, wo ich durch das Sühnopfer Christi geheilt und gestärkt werden konnte. Dazu gibt es Propheten. Sie führen uns zu Gott. Ich bezeuge, dass Präsident Monson nicht nur ein Prophet, Seher und Offenbarer ist, er ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie man nach dem Grundsatz lebt, den Blick nach oben zu richten. Wenn einer sich von seiner Verantwortung niedergedrückt fühlen könnte, dann doch wohl er. Stattdessen übt er großen Glauben und ist voller Optimismus, Weisheit und Nächstenliebe. Seine Einstellung ist: Ich kann und ich werde. Er vertraut auf den Herrn und darauf, dass der Herr ihm Kraft geben wird und der Herr segnet ihn dafür. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass wir uns nicht von den Lasten des Lebens erdrückt fühlen, wenn wir Glauben üben, unseren Blick auf Gott richten, um Hilfe zu erlangen. Wir fühlen uns dann nicht unfähig, das zu tun, wozu wir berufen sind oder was wir tun müssen. Wir werden dann gestärkt und unser Leben ist voller Frieden und Freude. Es wird uns bewusst, dass vieles, worum wir uns Sorgen machen, nicht von ewiger Bedeutung ist. Und wenn es doch so ist, hilft uns der Herr. Aber wir müssen den Glauben haben, unseren Blick nach oben zu richten und den Mut aufbringen, der Führung des Herrn zu folgen. Warum ist es nicht so einfach, unseren Blick beständig nach oben zu richten? Vielleicht mangelt es uns an Glauben, dass etwas so Einfaches unsere Probleme lösen kann. Zum Beispiel, als die Kinder Israel von giftigen Schlangen gebissen wurden, wurde Mose geboten, er solle eine Schlange aus Kupfer an einer Farnstange aufrichten. Die kupferne Schlange stellt symbolisch Christus dar. Diejenigen, die zu der Schlange aufblickten und damit das taten, wozu der Prophet sie aufgefordert hatte, wurden geheilt. Aber viele blickten nicht auf und gingen zugrunde. Alma war auch der Ansicht, dass die Israeliten deshalb nicht zu der Schlange aufblickten, weil sie nicht daran glaubten, dass sie dadurch geheilt würden. Almas Worte treffen auch auf uns zu heute. O meine Brüder, wenn ihr allein dadurch geheilt werden könntet, dass ihr eure Augen hebt, um geheilt zu werden, würdet ihr nicht rasch aufblicken oder würdet ihr lieber euer Herz in Unglauben verhärten und träge sein? Dann aber wird Weh über euch kommen. Andernfalls aber hebt eure Augen und fangt an, an den Sohn Gottes zu glauben, dass er kommen wird, um sein Volk zu erlösen, und dass er leiden und sterben wird, um für unsere Sünden zu sühnen und dass er wieder von den Toten auferstehen wird. Präsident Monsons Aufforderung, den Blick nach oben zu richten, steht bildlich dafür, dass wir an Christus denken sollen. Wenn wir an ihn denken und auf seine Macht vertrauen, empfangen wir durch sein Sühnopfer Kraft. Auf diese Weise können unsere Ängste, Lasten und Leiden gemildert werden. Auf diese Weise können wir Vergebung empfangen und vom Schmerz unserer Sünden geheilt werden. Auf diese Weise können wir den Glauben und die Kraft empfangen, alles zu ertragen. Kürzlich besuchten meine Frau und ich eine Frauenkonferenz in Südafrika. Nachdem wir einige inspirierende Botschaften darüber gehört hatten, wie wir das Sühnopfer in unserem Leben anwenden können, bat die FHV-Leiterin, alle hinauszugehen. Jeder von uns bekam einen Heliumballon. Die FHV-Leiterin erklärte, dass unser Ballon die Last, die Prüfung oder das Ungemach darstelle, das uns in unserem Leben zurückhielt. Bei drei ließen wir unsere Ballons oder unsere Lasten los. Als wir unseren Blick nach oben richteten und unsere Lasten wegfliegen sahen, war ein lautes Ah zu hören. Unsere Ballons einfach loszulassen, war ein herrlicher Hinweis auf die unbeschreibliche Freude, die wir verspüren, wenn wir unseren Blick nach oben richten und an Christus denken. Anders als beim Loslassen eines Heliumballons ist geistiges Aufblicken keine einmalige Sache. Dem Abendmahlsgebet entnehmen wir, dass wir immer an Jesus denken und seine Gebote halten sollen, damit wir seinen Geist immer bei uns haben, damit er uns führt. Als die Kinder Israel durch die Wüste zogen, führte der Herr sie jeden Tag, wenn sie auf ihn blickten, um Führung zu erlangen. In Exodus lesen wir, der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Er führte sie beständig, und ich gebe ihnen demütig Zeugnis, dass der Herr dasselbe für uns tun kann. Wie führt er uns nun heute? Durch Propheten, Apostel und Priesterdomsführer und durch Gefühle, die uns eingegeben werden, nachdem wir unser Herz und unsere Seele vorm Vater im Himmel im Gebet ausgeschüttet haben. Er führt uns, wenn wir die Dinge der Welt aufgeben, umkehren und uns ändern. Er führt uns, wenn wir seine Gebote halten und versuchen, mehr wie er zu sein. Und er führt uns durch den Heiligen Geist. Um auf unserem Lebensweg geführt zu werden und den Heiligen Geist immer bei uns zu haben, brauchen wir ein Ohr, das hört, und ein Auge, das sieht. Und beide müssen nach oben ausgerichtet sein. Wir müssen den Anweisungen folgen, die wir dann erhalten. Wir müssen unseren Blick nach oben richten und handeln. Wenn wir das tun, weiß ich, dass wir frohen Mutes sein werden, denn Gott möchte, dass wir glücklich sind. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Er möchte Teil unseres Lebens sein, uns segnen und uns helfen. Er heilt unsere Wunden, trocknet unsere Tränen und hilft uns auf unserem Weg zurück in seine Gegenwart. Wenn wir auf ihn blicken, wird er uns führen. Der Herr ist mein Licht, ich fürchte kein Leid. Was mich auch umficht, ist er meine Freud. Er ist meine Lust, mein Gesang. Den Weg heiliger Pflicht führt er mich entlang. Ich gebe Zeugnis, dass unsere Sünden vergeben und unsere Lasten leichter gemacht werden, wenn wir auf Christus blicken. Lasst uns seiner gedenken und nicht den Kopf hängen lassen. Wie Präsident Monson sagte, richten Sie Ihren Blick lieber nach oben. Ich weiß, dass Jesus unser Erretter und Erlöser ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Es gibt verschiedene Namen, mit denen auf den Herrn Jesus Christus Bezug genommen wird. Diese Namen geben einen Einblick in verschiedene Aspekte seiner auf das Sühnopfer ausgerichteten Mission. Nehmen wir einmal den Titel Erretter. Wir alle können uns denken, was es heißt, gerettet zu werden, denn jeder von uns ist schon einmal vor irgendetwas gerettet worden. Meine Schwester und ich spielten als Kinder in einem kleinen Boot auf einem Fluss. Wir waren unvernünftig, blieben nicht im sicheren Bereich und trieben bald mit der Strömung flussabwärts ins Ungewisse. Unser Vater hörte uns rufen, rannte schnell zur Rettung herbei und bewahrte uns vor den Gefahren des Flusses. Wenn ich an Rettung denke, kommt mir dieses Erlebnis in den Sinn. Etwas Ähnliches vermittelt uns auch der Titel Erlöser. Erlösen heißt auslösen oder freikaufen. Rechtlich gesehen gilt Eigentum als ausgelöst, wenn alle Hypotheken getilgt und die übrigen Grundpfandrechte aufgehoben wurden. Zur Zeit des Alten Testaments gab das Mosaische Gesetz verschiedene Wege für das Rück- oder Loskaufrecht von Sklaven und Eigentum vor. In den Heiligen Schriften wird der Begriff freikaufen oft für die Befreiung der Kinder Israel aus der Knechtschaft in Ägypten verwendet. Nach dieser Befreiung sagte Mose zu ihnen: Weil der Herr euch liebt, hatte euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Wir lesen in den Schriften sehr oft davon, dass Jehova das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit oder erlöst. Häufig sollte das Volk an die Güte des Herrn erinnert werden, der die Kinder Israel aus Ägypten befreit hat. Es sollte aber auch erkennen, dass es eine weitere, viel wichtigere Erlösung für Israel geben werde. Lehi verkündete, und der Messias kommt, wenn die Zeit erfüllt ist, damit er die Menschenkinder vom Fall erlöse. Der Psalmist schrieb, doch Gott wird mich loskaufen aus dem Reich des Todes. Der Herr erklärte durch Jesaja, ich fege deine Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir, denn ich erlöse dich. Die Erlösung, von der in diesen drei Schriftstellen gesprochen wird, ist natürlich das Sühnopfer Jesu Christi. Dies ist die Erlösung in Fülle, die unser Gott liebevoll vorbereitet hat. Diese Erlösung tritt nicht wie unter dem Gesetz des Mose oder in heutigen rechtlichen Bestimmungen um einen vergänglichen Preis, um Silber oder Gold ein. Durch Christi Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Präsident John Taylor sagte, aufgrund des Sühnopfers des Erlösers sei die Schuld bezahlt, die Erlösung bewerkstelligt, der Bund erfüllt, die Gerechtigkeit zufriedengestellt, der Wille Gottes geschehen und alle Macht nunmehr dem Sohn Gottes in die Hände gegeben. Dank dieser Erlösung können auch alle Kinder Gottes den körperlichen Tod überwinden. Das bedeutet, dass der zeitliche Tod überwunden ist und alle auferstehen werden. Ein weiterer Aspekt dieser Erlösung durch Christus ist der Sieg über den geistigen Tod. Durch sein Leiden und seinen Tod zahlte Christus den Preis für die Sünden eines jeden Menschen, sofern dieser umkehrt. Wenn wir umkehren, können wir daher Vergebung für unsere Sünden erlangen, denn der Erlöser hat den Preis dafür gezahlt. Dies ist eine frohe Nachricht für uns alle, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wer weit vom rechten Weg abgekommen ist, braucht diese Erlösung dringend. Und wenn er vollständig umkehrt, hat er Anspruch darauf. Aber auch diejenigen, die sich sehr um ein gutes Leben bemüht haben, brauchen diese Erlösung dringend, denn niemand kann ohne die Hilfe Christi in die Gegenwart des Vaters gelangen. So ermöglicht diese liebevolle Erlösung, dass das Gesetz von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für alle erfüllt wird, die umkehren und Christus nachfolgen. Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, es gibt einen Erlöser, einen Mittler, der willens und imstande ist, die Forderungen der Gerechtigkeit zu erfüllen und den Bußfertigen Barmherzigkeit zu erweisen. In den Heiligen Schriften, in der Literatur und im eigenen Leben begegnen uns unzählige Beispiele für Erlösung. Durch Christus kann der Mensch sein Leben ändern und Erlösung finden. Mir gefallen solche Erlösungsgeschichten sehr. Einer meiner Freunde hielt sich in seiner Jugend nicht an die Lehren der Kirche. Als jungem Erwachsenen wurde ihm bewusst, was er versäumt hatte, weil er nicht nach dem Evangelium gelebt hatte. Er kehrte um, änderte sich und verschrieb sich einem rechtschaffenen Leben. Eines Tages, seit unserer Jugendfreundschaft waren Jahre vergangen, traf ich ihn im Tempel. Das Licht des Evangeliums strahlte in seinen Augen und ich spürte, dass er ein treues Mitglied der Kirche war, das sich bemühte, ganz nach dem Evangelium zu leben. Sein Leben ist so eine Erlösungsgeschichte. Einmal führte ich ein Taufinterview mit einer Frau, die eine sehr schwere Sünde begangen hatte. Ich fragte sie, ob sie verstehe, dass sie diese Sünde nie wieder begehen dürfe. Ihrem Blick und ihrer Stimme merkte man an, wie bewegt sie war, als sie sagte, ach Präsident, ich könnte diese Sünde gar nicht wieder begehen. Deswegen will ich mich ja taufen lassen. Ich will von den Folgen dieser schrecklichen Sünde reingemacht werden. Ihr Leben ist so eine Erlösungsgeschichte. Als ich in den letzten Jahren Pfahlkonferenzen und weitere Versammlungen besuchte, musste ich an Präsident Monsons Aufruf denken, die weniger aktiven Mitglieder zu retten. Bei einer Pfahlkonferenz berichtete ich von einem weniger aktiven Mitglied, das wieder vollständig aktiv wurde, nachdem sein Bischof und weitere Führer es zu Hause besucht und ihm mitgeteilt hatten, es werde gebraucht. Man gab ihm eine Berufung. Nicht nur nahm dieser Mann die Berufung an, sondern er änderte sein Leben und seine Gewohnheiten und wurde in der Kirche wieder vollständig aktiv. Einer meiner Freunde war bei der Versammlung zugegen, als ich davon berichtete. Sein Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig, als ich die Geschichte erzählte. Einen Tag später schrieb er mir eine E-Mail. E-Mail. Er berichtete, er sei von der Begebenheit sehr bewegt gewesen, weil sein Schwiegervater auf ganz ähnliche Weise wieder in der Kirche aktiv geworden sei. Er erzählte, sein Schwiegervater habe nach einem ähnlichen Besuch des Bischofs und der Berufung, die dieser ausgesprochen hatte, sein Leben und sein Zeugnis überdacht, große Änderungen vorgenommen und die Berufung angenommen. Dieser wieder aktiv gewordene Mann hat 88 Nachkommen, die aktive Mitglieder der Kirche sind. Ein paar Tage später erzählte ich bei einer Versammlung beide Geschichten. Tags darauf bekam ich eine weitere E-Mail, die mit den Worten begann, bei meinem Vater war das genauso. Der Pfarrpräsident, der diese E-Mail geschrieben hatte, berichtete, sein Vater habe eine Berufung bekommen, obwohl er nicht aktiv gewesen sei und einiges in seinem Leben ändern musste. Er nahm die Berufung an, kehrte daraufhin um, wurde schließlich Pfarr und dann Missionspräsident und legte die Grundlage, dass auch seine Nachkommen treue Mitglieder der Kirche sein konnten. Ein paar Wochen später erzählte ich bei einer weiteren Pfarrkonferenz alle drei Geschichten. Anschließend kam ein Mann zu mir und erklärte mir, das sei nicht die Geschichte seines Vaters, sondern seine eigene. Er erzählte mir, was geschehen war und ihn dazu bewogen hatte, umzukehren und in der Kirche wieder aktiv zu werden. Und so ging es weiter. Immer wenn ich über den Aufruf sprach, die weniger Aktiven zu retten, hörte ich eine Geschichte, wie Mitglieder die Aufforderung angenommen hatten, zurückzukehren und ihr Leben zu ändern. Ich hörte eine Erlösungsgeschichte nach der anderen. Wir können dem Erlöser zwar nie den Preis zurückzahlen, den er für uns gezahlt hat, aber der Erlösungsplan verlangt, dass wir unser Bestes geben, vollständig umkehren und den Willen Gottes tun. Der Apostel Orson F. Whitney schrieb einst, Erlöser und Erretter mein, du heilst mein Herz und machst mich rein. Mit Macht hast Rettung du gebracht, den bitteren Kelch mir süß gemacht. Endloser Dank füllt meine Seele, barmherziger Gott Israels. Ich stehe stets in deiner Schuld, doch lieb ich dich, und Herr, dein Wort hat wahre Freude mir gebracht, schenkt Glück bei Tag und auch bei Nacht. Drum soll mein Leben jederzeit ein Spiegel deines Willens sein. Ich gebe Zeugnis von der Macht des Sühnopfers Christi. Wenn wir umkehren und zu ihm kommen, können wir alle Segnungen des ewigen Lebens erlangen. Ich bete darum, dass wir dies tun und unsere eigene Erlösungsgeschichte erleben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The Book of Mormon contains the account of a man.
Im Buch Mormon lesen wir von einem Mann namens Nehor. Es ist begreiflich, weshalb Mormon es beim Abkürzen der 1000-jährigen Geschichte der Nephiten für so wichtig hielt, etwas über diesen Menschen und den andauernden Einfluss seiner Lehre in seinen Bericht aufzunehmen. Mormon wollte uns warnen, denn er wusste, dass diese Lebensanschauung auch heute wieder aufkommen würde. Nehor trat ungefähr 90 Jahre vor Christi Geburt auf. Er behauptete, alle Menschen würden am letzten Tag errettet werden, denn der Herr habe alle Menschen erschaffen und habe auch alle Menschen erlöst. Und am Ende würden alle Menschen ewiges Leben haben. Etwa 15 Jahre später trat Korihor unter den Nephiten auf und verkündete und verbreitete Nehors Lehre. Im Buch Mormon wird berichtet, er war ein Antichrist, denn er fing an, dem Volk zu predigen, entgegen den Prophezeiungen in Bezug auf das Kommen Christi. Korihor predigte dahingehend, dass kein Sühnopfer für die Sünden der Menschen vollbracht werden könne, sondern dass es jedermann in diesem Leben so ergehe, wie es dem Verhalten jedes Geschöpfes entspreche. Darum gedeihe jeder Mensch, wie es seiner Begabung entspreche, und jeder Mensch gewinne, wie es seiner Kraft entspreche. Und was auch immer jemand tue, sei kein Verbrechen. Diese falschen Propheten und ihre Anhänger glaubten nicht an die Umkehr von ihren Sünden. So wie damals zu Lebzeiten Nehors und Korihors leben auch wir in einer Zeit kurz vor dem Kommen Jesu Christi. In unserem Fall ist es die Vorbereitungszeit auf sein zweites Kommen. Und ähnlich wie damals ist die Botschaft von der Umkehr oft unwillkommen. Einige sind der Ansicht, wenn es einen Gott gibt, dann stellt er keine wirklichen Ansprüche an uns. Heute wiederum sind einige der Meinung, ein liebevoller Gott werde alle Sünden vergeben, sobald man sie bloß bekannt hat. Oder, falls es doch eine Strafe für Sünde gäbe, So wird uns Gott mit einigen Streichen züchtigen und schließlich werden wir im Reich Gottes errettet sein. Andere leugnen, wie damals Korihor, die Existenz Christi und den Begriff Sünde. Sie lehren, dass Werte, Maßstäbe und selbst die Wahrheit relativ seien. Wenn also jemand meint, etwas sei für ihn richtig, so dürfe ein anderer das nicht als falsch oder sündenhaft werten. Oberflächlich betrachtet sind solche Anschauungen reizvoll, weil sie uns gestatten, jedwedem Trieb oder Wunsch nachzugeben, ohne uns Gedanken um die Folgen zu machen. Mit Hilfe der Lehre Nehors und Korihors lässt sich alles erklären und rechtfertigen. Wenn Propheten kommen und zur Umkehr aufrufen, ist das wie eine kalte Dusche für die Feiernden. Doch eigentlich sollte ein Aufruf des Propheten mit Freude angenommen werden. Ohne Umkehr gibt es im Leben keinen echten Fortschritt und keine Verbesserung. So zu tun, als ob es keine Sünde gäbe, vermindert weder die Last der Sünde noch deren Pein. Wegen der Sünde lediglich zu leiden, macht an sich nichts besser. Nur die Umkehr führt in die vom Sonnenlicht erfüllten Gefilde eines besseren Lebens. Und selbstverständlich können wir nur durch Umkehr Zugang zur erlösenden Gnade Jesu Christi und zur Errettung finden. Die Umkehr ist eine Gabe von Gott und wir sollten mit einem Lächeln über sie sprechen. Sehen Sie, ich lächle schon. Sie führt uns zu Freiheit, Zuversicht und Frieden. Die Gabe der Umkehr stört nicht die Feiernden, sondern ist vielmehr der Grund, weshalb wir überhaupt feiern. Die Möglichkeit umzukehren gibt es nur, weil es das Sühnopfer Jesu Christi gibt. Sein unbegrenztes Opfer ist es, das für den Menschen Mittel zu Wege bringt, damit er Glauben zur Umkehr haben kann. Umkehr ist die notwendige Voraussetzung und die Gnade Christi ist die Macht, durch die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit befriedigen kann. Wir bezeugen, wir wissen, dass Rechtfertigung oder Vergebung der Sünden durch die Gnade unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gerecht und wahr ist. Und wir wissen auch, dass Heiligung oder Reinigung von den Auswirkungen der Sünde durch die Gnade unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gerecht und wahr ist, für alle diejenigen, die Gott lieben und ihm mit aller ihrer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen. Umkehr ist ein Thema, über das es viel zu sagen gäbe, doch heute möchte ich bloß auf 5 hoffentlich hilfreiche Aspekte dieses elementaren Evangeliumsgrundsatzes eingehen. Erstens ist die Einladung zur Umkehr ein Ausdruck der Liebe. Als der Heiland zu predigen begann, sagte er, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war eine Botschaft der Liebe, mit der er alle, die sich dessen würdig erweisen wollten, zu sich einlud, um sich an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und an ewigem Leben in der zukünftigen Welt zu erfreuen. Wenn wir andere nicht einladen, sich zu ändern, oder wenn wir von uns selbst keine Umkehr einfordern, versagen wir bei einer ganz grundlegenden Aufgabe, die wir unseren Mitmenschen und uns selbst schulden. Eltern, die alles durchgehen lassen, Freunde, die überall ein Auge zudrücken, Führer der Kirche, die furchtsam sind. Ihnen allen geht es in Wirklichkeit mehr um sich selber als um das Wohlergehen und Glück derer, denen sie helfen könnten. Ja, der Aufruf zur Umkehr wird bisweilen als intolerant oder beleidigend angesehen und vielleicht auch abgelehnt. Doch wenn man vom Heiligen Geist geleitet wird, ist er eigentlich ein echtes Werk der Liebe. Zweitens bedeutet Umkehr, dass man bemüht ist, sich zu ändern. Es käme einer Verhöhnung des Leidens des Erretters im Garten Gethsemane und am Kreuz gleich, würden wir erwarten, dass er uns zu engelsgleichen Wesen machte, ohne dass wir uns groß anzustrengen brauchten. Im Gegenteil, wir streben nach seiner Gnade, auf dass sie unsere eifrigsten Anstrengungen vervollständigt und belohnt. Wir sollten wahrscheinlich genauso sehr um die Zeit und die Chance bitten, an uns zu arbeiten und zu streben und zu überwinden, wie wir um Barmherzigkeit flehen. Gewiss lächelt der Herr auf diejenigen hinab, die es sich wünschen, würdig vor dem Gericht zu erscheinen, die sich Tag für Tag entschlossen bemühen, aus Schwäche Stärke zu machen. Echte Umkehr, ein echter Wandel, mag wiederholte Versuche erforderlich machen. Doch es liegt etwas Läuterndes und Heiliges in solchen Bemühungen. Gottes Vergebung und Heilung fließen so einem Menschen ganz natürlich zu, denn Tugend liebt Tugend. Licht hält fest an Licht. Barmherzigkeit hat Mitleid mit Barmherzigkeit und beansprucht die ihren. Die Umkehr kann uns helfen, Schritt für Schritt immer besser in der Lage zu sein, nach dem celestialen Gesetz zu leben, denn wir wissen ja, wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines celestialen Reiches zu leben, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. Drittens bedeutet Umkehr nicht einfach von der Sünde zu lassen, sondern sie bedeutet auch, sich zum Gehorsam zu verpflichten. Im Schriftenführer wird Umkehr so definiert: eine Wandlung von Herz und Sinn, eine neue Einstellung zu Gott und dass man der Sünde entsagt. Diese Lehre wird im Buch Mormon unter anderem auch durch die Worte Almas an einen seiner Söhne verdeutlicht. Darum, in der Furcht vor Gott, gebiete ich dir, mein Sohn, von deinen Übeltaten abzulassen und dich mit deinem ganzen Sinn, aller Macht und aller Kraft zum Herrn zu wenden. Soll unsere Hinwendung zum Herrn vollständig sein, ist nichts weniger als ein Bündnis des Gehorsams Gott gegenüber erforderlich. Dieses Bündnis wird häufig Taufbündnis genannt, weil es durch die Taufe im Wasser eingegangen wird. Die Taufe des Erretters dient uns als Beispiel. Durch sie hat er seinen Bund, dem Vater gehorsam zu sein, bekräftigt. Aber ungeachtet dessen, dass er heilig war, zeigte den Menschenkindern, dass er sich gemäß dem Fleische vor dem Vater demütigt und dem Vater bezeugt, dass er ihm im Halten seiner Gebote gehorsam sein will. Ohne dieses Bündnis bleibt die Umkehr unvollständig und uns wird keine Vergebung der Sünden gewährt. Um die denkwürdigen Worte von Professor Noel Reynolds zu zitieren: die Entscheidung umzukehren birgt die Entscheidung in sich, dass man Brücken in alle möglichen Richtungen verbrennt, weil man beschlossen hat, auf immer nur dem einen Weg zu folgen, dem einen Weg, der zu ewigem Leben führt. Viertens erfordert die Umkehr Zielstrebigkeit und die Bereitschaft, selbst unter Schmerzen beharrlich zu bleiben. Der Versuch, eine Liste mit konkreten Schritten der Umkehr zu erstellen, mag vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein, doch er kann auch dazu führen, dass man automatisch die Liste abhakt, ohne dabei viel zu spüren oder an sich zu ändern. Wahre Umkehr ist nicht oberflächlich. Der Herr nennt zwei übergeordnete Bedingungen. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen: siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Bekennen und von der Sünde lassen sind zwei machtvolle Prinzipien. Sie sind weitaus mehr als ein lässig hingeworfenes Geständnis: ich war es, tut mir leid. Es geht um ein tiefgreifendes, manchmal äußerst schmerzhaftes Eingestehen, dass man einen Fehler gemacht und eine Übertretung gegenüber Gott und den Menschen begangen hat. Leid und Bedauern und bittere Tränen gehen oft mit dem Bekennen einher, besonders wenn man jemandem wehgetan hat oder noch schlimmer, jemanden zur Sünde verleitet hat. Diese Herzensqual, wenn man einsieht, wie die Dinge wirklich stehen, führt dazu, dass man, wie Alma ausruft: O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes umschlossen bin. Durch den Glauben an den barmherzigen Erlöser und seine Macht wird mögliche Verzweiflung zu Hoffnung. Herz und Wünsche wandeln sich und die einst so verlockende Sünde wird einem zunehmend zuwider. Der Entschluss, von der Sünde zu lassen, sie aufzugeben und, soweit das nur irgend möglich ist, den Schaden wieder gut zu machen, den man verursacht hat, das alles entspringt nun dem neuen Herzen. Dieser Entschluss geht sehr bald über in ein Bündnis des Gehorsams Gott gegenüber. Nachdem man dieses Bündnis eingegangen ist, bringt der Heilige Geist, der Bote göttlicher Gnade, Erleichterung und Vergebung. Man fühlt sich bemüßigt, mit Alma auszurufen: und oh, welche Freude und welch wunderbares Licht sehe ich. Ja, meine Seele ist von Freude erfüllt, die ebenso überaus groß ist, wie meine Qual war. Jeder Schmerz im Zuge der Umkehr ist jedenfalls immer weitaus geringer als das Leiden, das gefordert wird, wenn für unbereinigte Übertretungen der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. Der Erlöser hat uns nur wenig darüber wissen lassen, was er ertragen musste, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu erfüllen und für unsere Sünden zu sühnen. Aber eine Aussage ist sehr aufschlussreich: denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken. Fünftens, wie viel auch immer die Umkehr kosten mag, es wird in der Freude der Vergebung mehr als aufgewogen. In einer Generalkonferenzansprache mit dem Titel »Der strahlende Morgen der Vergebung« gebrauchte Präsident Boyd K. Packer diesen Vergleich. Im April 1847 führte Brigham Young die erste Abteilung Pioniere aus Winter Quarters fort. Zur selben Zeit mühten sich rund 1600 Meilen weiter westlich die Überlebenden der Donner-Gruppe die Abhänge der Sierra Nevada-Berge hinab ins Tal des Sacramento. Sie hatten einen grimmigen Winter über im Schneegestöber unterhalb des Höhenrückens festgesessen. Es ist fast nicht zu glauben, dass überhaupt jemand jene Tage, Wochen und Monate des Hungers und des unbeschreiblichen Leides überlebt hat. Unter den Überlebenden war auch der 15-jährige John Breen. In der Nacht des 24. April erreichte er Johnson's Ranch. Jahre später schrieb John: Es war schon lange dunkel, als wir zu Johnson's Ranch kamen, und daher sah ich die Ranch erst früh am nächsten Morgen. Das Wetter war schön, der Boden war bedeckt von grünem Gras, in den Baumwipfeln sangen Vögel und die Reise war vorbei. Ich konnte kaum glauben, dass ich noch am Leben war. Was ich an jenem Morgen sah, hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Das meiste, was damals geschehen war, habe ich vergessen, aber immer noch sehe ich das Lager bei Johnson's Ranch vor mir. Zuerst hat mich die Bemerkung erstaunt, dass er das meiste, was damals geschehen war, vergessen hatte. Wie konnten die langen Monate voll unglaublichen Leides und Kummers aus seiner Erinnerung verschwunden sein? Wie konnte ein einziger strahlender Morgen den brutalen Winter verdrängen? Als ich weiter darüber nachdachte, stellte ich fest, dass das überhaupt nicht erstaunlich war. Etwas Ähnliches ist auch Menschen aus meinem Bekanntenkreis widerfahren. Ich habe gesehen, wie sich jemand aus einem langen Winter der Schuld und des geistigen Hungerns zum Morgen der Vergebung erhoben hat. Und als dann der Morgen kam, erlebten diese Menschen Folgendes. Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Ich bezeuge und bestätige voller Dankbarkeit, dass das unermessliche Leiden, der Tod und die Auferstehung unseres Herrn die Bedingungen der Umkehr zustande bringen. Die göttliche Gabe Umkehr ist der Schlüssel zum Glücklichsein auf Erden und im Jenseits. Ich lade alle in tiefer Demut und voll Liebe mit den Worten des Erretters ein. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ich weiß, wer diese Einladung annimmt, findet Freude, sowohl jetzt als auch für immer. Im Namen Jesus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den PV-Kindern für die wunderschöne Musik, mit der sie uns heute Nachmittag gefreut haben, und bei allen, die in dieser Konferenzversammlung zu uns gesprochen haben. Elder Elton Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach seinen Worten singt der PV-Chor »Ich weiß, dass Gott Vater mich liebt« und »Ich weiß, mein Vater lebt«. Nach diesen Liedern spricht Elder Bradley D. Foster von den 70ern das Schlussgebet.
Präsident
Monson, wir freuen uns alle sehr über die aufregenden Neuigkeiten neuer Tempel. Es war besonders für meine vielen Verwandten im Staat Wyoming ein aufregender Tag. Wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Tempel errichtet wird, tut die Kirche etwas, was in den Vereinigten Staaten und in Kanada nicht unüblich ist. Sie veranstaltet Tage der offenen Tür. In den Wochen vor der Weihung des neuen Tempels öffnen wir die Pforten weit und laden Politiker, religiöse Würdenträger, dort ansässige Mitglieder der Kirche sowie Andersgläubige ein, den neu gebauten Tempel zu besichtigen. Diese Veranstaltungen bieten eine großartige Gelegenheit, unsere Kirche denjenigen ein wenig näher zu bringen, die nicht viel darüber wissen. Fast alle, die einen neuen Tempel besichtigen, staunen über seine Schönheit, innen wie außen. Sie staunen über die Kunstfertigkeit, die selbst im kleinsten Detail zum Ausdruck kommt. Außerdem verspüren viele Besucher während der Führung durch den noch nicht eingeweihten Tempel etwas ganz Besonderes. Das sind üblicherweise die Reaktionen der Besucher bei den Tagen der offenen Tür. Aber es gibt da noch etwas anderes. Was sie am meisten beeindruckt, sind die Mitglieder, die sie dort kennenlernen. Die Heiligen der letzten Tage hinterlassen bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck. Der Kirche wird heute weltweit mehr Aufmerksamkeit geschenkt als je zuvor. In den Medien spricht oder schreibt man tagtäglich über die Kirche und berichtet über ihre zahlreichen Unternehmungen. Viele der bekanntesten Nachrichtenkanäle der USA befassen sich regelmäßig mit der Kirche oder ihren Mitgliedern. Dasselbe gilt auch für andere Länder. Auch im Internet, das ja, wie Sie wissen, unser Kommunikationsverhalten entscheidend beeinflusst, wird der Kirche Aufmerksamkeit geschenkt. Überall und alle Zeit sind unsere Kirche und ihre Lehren Gesprächsthema im Internet. Menschen, die nie zuvor etwas veröffentlicht haben, verfassen Blogs oder schreiben in sozialen Netzwerken über uns. Sie machen Videos und stellen sie ins Netz. Es sind ganz gewöhnliche Menschen, sowohl Mitglieder als auch Andersgläubige, die sich da über die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, austauschen. Die geänderten Kommunikationsgewohnheiten sind ein Grund, weshalb wir Mormonen heutzutage so viel präsenter sind. Aber es liegt auch daran, dass die Kirche wächst und voranschreitet. Es gibt heute mehr Menschen, die neben einem Mitglied wohnen oder mit einem Mitglied befreundet sind. Und man hat den Eindruck, dass es auch mehr prominente Mitglieder in der Politik, im Geschäftsleben, in der Unterhaltungsbranche, an Bildungseinrichtungen und so weiter gibt. Sogar Andersgläubigen fällt das auf und sie fragen sich, was da vor sich geht. Es ist schön, dass heutzutage so viele Menschen auf die Kirche und die Heiligen der letzten Tage aufmerksam werden. Die Kirche ist zwar präsenter, doch gibt es immer noch viele, die sie nicht verstehen. Manche haben gelernt, der Kirche gegenüber misstrauisch zu sein und negativen Klischees Glauben zu schenken, ohne deren Quelle und Wahrheitsgehalt zu hinterfragen. Außerdem gibt es jede Menge Fehlinformationen und Ungereimtheiten in Bezug auf die Kirche und darauf, wofür sie eintritt. Das war schon zur Zeit des Propheten Joseph Smith der Fall. Joseph Smith schrieb seine Lebensgeschichte unter anderem auch, um die Öffentlichkeit eines Besseren zu belehren und allen Wahrheitssuchern die Tatsachen zu vermitteln. Natürlich gibt es immer einige, die die Wahrheit verdrehen und die Lehren der Kirche absichtlich falsch darstellen. Aber die meisten, die Fragen haben, wollen die Kirche einfach besser verstehen. Diese unvoreingenommenen Menschen sind schlicht und einfach wissbegierig, was uns betrifft. Die wachsende Präsenz und der gute Ruf der Kirche bieten uns Mitgliedern eine bemerkenswerte Gelegenheit. Wir können dazu beitragen, Irrtümer aufzuklären, indem wir Fehlinformationen berichtigen, wenn wir als etwas dargestellt werden, was wir nicht sind. Was jedoch noch wichtiger ist, wir können andere wissen lassen, wer wir sind. Wir alle, Sie und ich, können einiges zu einem besseren Verständnis von der Kirche beitragen. Wenn wir das mit derselben Gesinnung und demselben Verhalten angehen, wie bei den Tagen der offenen Tür eines neuen Tempels, dann werden uns unsere Bekannten und Nachbarn besser verstehen. Ihr Argwohn wird schwinden. Negative Klischees werden sich in nichts auflösen und die Menschen werden langsam begreifen, wie die Kirche wirklich ist. Lassen Sie mich einiges nennen, was jeder von uns tun kann. Erstens müssen wir unerschrocken über Jesus Christus sprechen. Wir wollen unsere Mitmenschen wissen lassen, dass er für uns im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte steht. Sein Leben und seine Lehren sind es, worum es in der Bibel und in den anderen Büchern geht, die wir als heilige Schriften betrachten. Das Alte Testament bereitet uns auf das irdische Wirken Christi vor. Das Neue Testament beschreibt sein Wirken hier auf Erden. Das Buch Mormon ist ein zweiter Zeuge für sein irdisches Wirken. Er ist zur Erde gekommen, um sein Evangelium als Grundlage für die gesamte Menschheit zu verkünden, damit alle Kinder Gottes von ihm erfahren und seine Lehren befolgen können. Dann hat er sein Leben gegeben, um uns Erlöser und Erretter zu sein. Nur durch Jesus Christus können wir errettet werden. Deshalb steht er für uns im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte. Unser ewiges Schicksal liegt seit jeher in seinen Händen. Es ist wunderbar, an ihn zu glauben und ihn als Heiland, Herrn und Meister anzuerkennen. Wir glauben auch daran, dass es nur durch Christus möglich ist, ein Höchstmaß an Zufriedenheit, Hoffnung und Glück zu erlangen, und zwar sowohl in diesem Leben als auch in der Ewigkeit. Die Kirche lehrt dies ganz nachdrücklich. Und so steht es auch im Buch Mormon. Darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Wir tun kund, dass wir an Jesus Christus glauben und ihn als unseren Erretter annehmen. Er segnet uns und leitet uns bei allem, was wir unternehmen. In den Mühen des Erdenlebens stärkt er uns und verleiht uns Frieden in Zeiten der Prüfung. Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wandeln im Glauben an ihn, dessen Kirche dies ist. Zweitens müssen wir ein Vorbild an Rechtschaffenheit sein. Nachdem wir unseren Glauben kundgetan haben, müssen wir dem Rat folgen, der im 1. Timotheus 4,12 steht. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Der Heiland hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Glauben vorbildlich leben. Er hat gesagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben muss vorbildlich gut und tugendhaft sein, weil wir bestrebt sind, dem Beispiel nachzueifern, das der Herr der Welt gegeben hat. Die guten Werke, die wir tun, können sowohl dem Erlöser als auch seiner Kirche zur Ehre gereichen. Wenn sie bestrebt sind, Gutes zu tun und ehrenhafte und rechtschaffene Männer und Frauen zu sein, dann spiegelt ihr Leben das Licht Christi wider. Drittens müssen wir uns für die Kirche einsetzen. Im Alltag bieten sich uns viele Gelegenheiten, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Wenn sich jemand, den wir privat oder geschäftlich kennen, nach unserer Religion erkundigt, ist das eine Einladung an uns, ihm zu erzählen, wer wir sind und woran wir glauben. Vielleicht sind diese Leute an der Kirche interessiert, vielleicht jedoch auch nicht. Aber sie möchten uns auf jeden Fall näher kennenlernen. Meine Empfehlung ist, nehmen Sie diese Einladung an. Ihre Bekannten laden Sie nicht dazu ein, zu lehren, zu predigen, zu erläutern oder zu ermahnen. Machen Sie einen Dialog daraus. Sagen Sie etwas über Ihren Glauben. Erkundigen Sie sich aber auch nach den Glaubensansichten Ihres Gesprächspartners. Der Grad seines Interesses lässt sich an den Fragen ermessen, die er stellt. Wenn jemand viele Fragen stellt, bemühen Sie sich, im Gespräch vor allem auf diese Fragen einzugehen. Bedenken Sie, es ist immer besser, wenn der andere fragt, als wenn Sie ungefragt etwas sagen. Es gibt Mitglieder, die ihre Mitgliedschaften der Kirche offenbar geheim halten möchten. Sie haben ihre Gründe dafür. Es kann sein, dass sie der Meinung sind, es stehe ihnen nicht zu, ihren Glauben kundzutun. Vielleicht haben sie Angst davor, etwas falsch zu machen oder eine Frage gestellt zu bekommen, die sie nicht beantworten können. Wenn Ihnen je solche Gedanken durch den Kopf gehen, gebe ich Ihnen folgenden Rat. Erinnern Sie sich einfach an die Worte des Johannes. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Wenn wir Gott und unsere Mitmenschen lieben, gilt uns die Verheißung, dass wir unsere Furcht überwinden werden. Wenn Sie in letzter Zeit die Website www.mormon.org besucht haben, das ist die Internetseite der Kirche für diejenigen, die etwas über die Kirche in Erfahrung bringen möchten, dann haben Sie da sicher Mitglieder gesehen, die Wissenswertes über sich selbst hochgeladen haben. Sie haben ein Profil im Internet erstellt und beschreiben darin, wer Sie sind und weshalb Ihnen Ihr Glaube so wichtig ist. Sie setzen sich für Ihren Glauben ein. Wie wir über die Kirche sprechen, ist ebenso wichtig wie das, was wir sagen. Solche Gespräche müssen mit christlicher Liebe geführt werden. Unser Ton, ob wir nun sprechen oder schreiben, muss achtungsvoll und höflich sein, ganz gleich, wie andere darauf reagieren. Wir müssen offen und ehrlich sein und bestrebt, uns klar auszudrücken. Wir wollen keine Abwehrhaltung einnehmen oder in irgendeiner Weise Streit anfangen. Der Apostel Petrus hat gesagt, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Die heutigen Kommunikationsmuster beziehen anscheinend immer mehr das Internet mit ein. Wir bitten alle, ob jung oder alt, über das Internet und soziale Netzwerke auf andere zuzugehen und über ihren Glauben zu sprechen. Als Internetnutzer stoßen Sie vielleicht auf Gespräche über die Kirche, die gerade irgendwo geführt werden. Wenn der Geist Sie dazu bewegt, zögern Sie nicht, sich ebenfalls einzubringen. Die Botschaft des Evangeliums Jesu Christi lässt sich mit anderen Dingen vergleichen, die Sie jemandem mitteilen. Im Informationszeitalter ist sie die wertvollste Information überhaupt. Ihr Wert steht außer Frage. Sie ist wahrhaftig eine besonders wertvolle Perle. Wenn wir über die Kirche sprechen, versuchen wir nicht, sie als besser darzustellen, als sie ist. Wir müssen unsere Botschaft nicht beschönigen. Wir müssen unsere Botschaft aufrichtig und ohne Umschweife übermitteln. Wenn wir solche Art Kommunikationswege öffnen, bestätigt sich die Botschaft vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi für alle, die bereit sind, sie ernst zu nehmen, ganz von allein. Manchmal gibt es einen riesigen Unterschied, eine Kluft im Verständnis zwischen dem, wie wir als Mitglieder die Kirche erleben, und dem, wie Außenstehende sie sehen. Das ist der Hauptgrund dafür, weshalb wir vor der Weihung eines neuen Tempels Tage der offenen Tür abhalten. Die Mitglieder, die ehrenamtlich bei den Tagen der offenen Tür eines Tempels mitwirken, sind einfach bestrebt, Außenstehenden die Kirche so zu zeigen, wie man sie als Mitglied wahrnimmt. Für sie ist die Kirche ein wunderbares Werk, ja ein Wunder. Und sie wollen das auch anderen vermitteln. Ich bitte Sie alle, es Ihnen nachzutun. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie Einladungen Folge leisten, Ihren Glauben und die Gefühle, die Sie für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi hegen, kundzutun, dann werden Sie beständig vom Geist der Liebe und des Muts begleitet. Denn vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Heutzutage gibt es immer mehr Möglichkeiten, das Evangelium Jesu Christi anderen Menschen nahezubringen. Machen wir uns bereit und nutzen wir die Gelegenheiten, die sich uns bieten, um unseren Glauben kundzutun. Das erbitte ich demütig. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir neigen unser Haupt und sind dankbaren Herzens, dass wir das Vorrecht hatten, heute unseren Propheten zu unterstützen und zu bestätigen und die Apostel und weiteren Führer der Kirche. Wir sind dankbar für die inspirierten Botschaften, die wir heute gehört haben. Hilf uns, dass wir verstehen, wie diese Lehren unser Leben und unsere Familie segnen. Wir bitten, dass alle Missionare in Sicherheit sind. Wir bitten für alle die, die leiden, und auch für alle Kinder. Wir sind dankbar für die Wahrheiten des Evangeliums, die uns helfen, nach oben zu schauen. Vater, hilf uns dabei, diese Botschaft zu verbreiten. Wir bitten, dass dein Geist bei uns sein möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of
Dies war eine Übertragung von der 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat ein PV-Chor mit Kindern aus Pleasant View und North Ogden in Utah gesorgt.
This broadcast has been furnished.
Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.